Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gerade erst hat der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Dresdner Rede vor Rechtsextremismus in Europa gewarnt und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, die Demokratie in Europa zu verteidigen. Und das ganz zu Recht, denn Demokratien sind immer wieder ganz konkreten Angriffen von außen ausgesetzt. Etwa bei der Europawahl, die am 9. Juni stattfinden wird. Da befürchten Experten, dass Russland über Desinformationskampagnen ganz gezielt die Wahlen beeinflussen könnte, wie es ja auch schon in den USA geschehen ist. Ich bin jetzt mit Lea Frühwirth verbunden. Sie forscht bei CEMA, Center für Monitoring, Analyse und Strategie in Berlin, zum Thema Wahlbeeinflussung. Und ich freue mich, dass wir jetzt sprechen. Hallo, guten Abend, Frau Frühwirth.
Guten Abend.
Es ist ja im April eine Studie erschienen, die zeigt, dass Russland schon seit vielen Jahren versucht, da Einfluss zu nehmen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Illegitime Einflussversuche können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also wir können uns das einfach vorstellen wie ein Kommunikationsvorhaben. Das kann sich ja ganz unterschiedlich zeigen. Das kann digital sein, das kann analog sein. Wichtig ist dabei vor allem die Message, die rübergebracht wird. Beispielsweise würden Desinformationskampagnen dazufallen. Was wir in letzter Zeit oft gesehen haben, ist, dass ganze Sätze an Webseiten angelegt werden, die dann so gestaltet werden, dass sie aussehen wie Nachrichtenoutlets, auch oft in der Kopie von tatsächlich existierenden Nachrichtenoutlets. Da werden dann ganz bestimmte Artikel gepostet und die werden über soziale Medien mit gefälschten oder extra angelegten Accounts und auch mit Werbeanzeigen dann unter die Leute gebracht.
Das ist ja wahrscheinlich so geschickt gemacht, dass das man so als Normaluser gar nicht unbedingt gleich erkennen kann, nicht?
Das ist oft der Fall. Also bei den Teilen dieser Kampagnen, die beispielsweise so tun, als wären sie Spiegel.de oder Welt.de, kann man von Social Engineering sprechen. Da versucht man eben so auszusehen, dass es Leuten Vertrauen vermittelt, weil man kennt diese Optik ja und dann schaut man nicht so genau hin. Es gibt andere Fälle, da fällt das dann schon eher nochmal auf, wenn man sich vielleicht nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben hat mit der Sprache, die verwendet wird oder mal ein kyrillisches Zeichen dazwischen gerutscht ist. Das kommt immer so ein bisschen auf die Sorgfalt an und ich würde auch annehmen, dass es damit zu tun hat, was das Kommunikationsziel dahinter ist.
Und oft scheint es ja auch gar nicht so direkt um Politik zu gehen, wenn man dran denkt, wie Frankreich eben mit dieser Bettwanzenpanik, da kam ja dann auch rauf, dass das von Russland irgendwie noch aufgepeitscht wurde oder diese Verschwörungserzählungen, dass die Frau von Emmanuel Macron in Wahrheit ein Mann sei und so weiter. Das heißt, da geht es auch einfach darum, jemanden schlecht dastehen zu lassen oder ein Land irgendwie auch zu desavouieren.
Das ist richtig. Also bei solchen Kommunikationsaktivitäten kann es einerseits darum gehen, eine bestimmte Haltung zu fördern. Was man zum Beispiel sehr oft sieht, ist Kommunikation, die die Unterstützung für die Ukraine schlecht macht. Ja, das ist wie so ein roter Faden, der sich durchzieht. Es geht aber auch darum, Misstrauen zu säen oder, wie Sie gerade schon gesagt haben, Politikern oder Parteien zum Beispiel schlecht darzustellen. Das gerade im Vorlauf zu Wahlen. Und da sind solche Formate natürlich für geeignet.
Und geht es da eigentlich immer um den Ukraine-Krieg?
Das ist schon sehr auffällig, wie oft einem das begegnet. Also die Kampagnen, die so in der letzten Zeit aufgedeckt wurden, wirklich zieht sich durch wie ein roter Faden. Da gibt es dann verschiedene Aspekte. Ja. Früher ging es da stärker darum, Falschbehauptungen zu verbreiten, dass ukrainische Geflüchtete in Deutschland irgendwelche furchtbaren Dinge getan hätten, was natürlich signalisiert, unterstützt die nicht. Andere Facette ist dann zu sagen, die Hilfsgüter, die ihr da nach in die Ukraine schickt, die werden nicht gut behandelt oder da ist man nicht dankbar, also hört auf damit. Und natürlich ein großes Thema sind auch die Waffenlieferungen. Aber das gehört natürlich alles in die gleiche Kategorie.
Und wenn Russland versucht, zum Beispiel pro-russische Kandidaten zu stärken, welche Rolle spielt denn da die AfD?
Das ist von außen immer so ein bisschen schwierig abschließend zu beurteilen. Was man sagen kann, ist, dass die AfD natürlich erstmal mit einer prorussischen Haltung sich zeigt und auch schon lange mit einer aktiven Vernetzung auf verschiedenen Ebenen in Richtung Russland aufgefallen ist. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Russland die AfD als nützlich für die eigenen Ziele ansieht. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was prorussische Telegram-Kanäle, die auf Deutsch kommunizieren, so zu Parteien sagen, dann ist die AfD doch da schon sehr gerne gesehen. Vereinzelt gibt es auch ganz konkrete Wahlaufrufe.
Würden Sie denn sagen, dass diese, wenn so Attacken auf europäische Länder oder jetzt auf die Europawahlen gemacht werden, dass Europa für Russland, dass das auch zeigt, dass Europa für Russland immer noch eine große Bedeutung hat, auch eben im Vergleich zu den USA?
Das würde ich grundsätzlich schon annehmen. Ja? Also wenn man davon ausgeht, dass da jemand Ressourcen investiert, um diese ganzen Aktivitäten durchzuführen und das ja auch über einen längeren Zeitraum und variierend im Angriffswinkel und so weiter, dann spricht es für mich schon dafür, dass das eine Relevanz hat, sonst würde man schlicht die ganzen Ressourcen nicht investieren.
Jetzt gibt es ja auch die Taktik, dass man versucht, einfach so Misstrauen gegen Parteien zu schüren und zu säen. Das ist ja eben offenbar auch eine Taktik. Wie wird sowas gemacht?
Also es ist gerade im Vorfeld von Wahlen ein ganz typisches Mittel. Also wir sehen im Vorfeld von Wahlen typischerweise, dass die Wahl an sich diskreditiert wird oder die Demokratie so im Anschluss diskreditiert wird. Aber eben auch, dass es Aktivitäten gegen Parteien und KandidatInnen gibt. Und das wendet sich natürlich gegen den ganzen Wahlprozess als solches. Es ist naheliegend, dass das dann auch mit Präferenzen zu tun hat. Aber da stoßen wir dann immer so ein bisschen an die Grenze der Blackbox, weil wir natürlich in der Regel nicht hinter den Plan, hinter diesen Aktivitäten schauen können.
Vermutlich wissen Sie es dann auch wenig darüber, wer da eigentlich dahinter steckt, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder ganze Firmen, die von der russischen Regierung angeheuert und bezahlt werden oder sogar vom russischen Geheimdienst.
Also das zeigt in der Sammlung von Erkenntnissen, wenn bestimmte Kampagnen aufgedeckt wurden, dann gibt es diese Art Zuschreibung, die Attribution oder Attribuierung. Wer steckt jetzt eigentlich konkret dahinter? Das wird ganz oft über technische Indikatoren gemacht. Wenn man Webseiten hat, kann man da Dinge zuordnen oder man hat bekannte Muster und erkennt Narrative wieder. In der Regel wird sowas aber in Wahrscheinlichkeiten kommuniziert, die selten 100% haben, einfach weil man Indizien sammelt. Tatsächlich gibt es aber auch nicht nur die verdeckten Aktivitäten, denn wenn wir uns erinnern, die russischen Staatsmedien oder staatsnahen Medien sowie RT Deutsch, die ja eigentlich sanktioniert sind und daher eigentlich in Deutschland die BürgerInnen nicht mehr erreichen sollten, aber doch noch sehr leicht verfügbar sind. Ja, da wird natürlich wenig versteckt, da ist der Absender eigentlich klar, auch da wird gesendet.
Und was können wir selber tun, um vielleicht ein bisschen sensibler dafür zu werden, was jetzt uns da untergejubelt wird und auch ein reflektierteres Verhältnis vielleicht zu den sozialen Medien zu bekommen?
Ich denke, da kann man eine ganze Menge tun. Ich finde es ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass man dem nicht hilflos ausgesetzt ist. Ich habe es als Userin ja selbst in der Hand, welchem Informationsraum ich mich aussetze und wie ich mich bestimmten Themen nähere. Ich würde grundsätzlich empfehlen, sich zu informieren in Qualitätsmedien. Soziale Medien sind, so wie sie jetzt gerade sind, einfach nicht geeignet, um sich zu dem Thema grundlegend zu informieren. Wenn ich den Diskurs mitschneiden will, kann ich da reingehen. Ich muss aber einfach bewusst haben, dass da vieles, dass ich auch mit Irreführung dort rechnen muss. Aber ich bin dem nicht hilflos ausgesetzt. Wenn ich sowas sehe, kann ich das eben bei vertrauenswürdigen Medien gegenchecken. Ich kann mir Faktencheckseiten anschauen. Und ich glaube auch, wenn man erstmal überhaupt weiß, dass solche Einflussversuche existieren und dann vielleicht noch die grundlegenden Themen mal gehört hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man, wenn sie einem begegnen, ein bisschen genauer hinschaut. Und das genauere Hinschauen und nicht impulsiv weiterteilen, das kann auch schon einen großen Unterschied machen im Umgang mit diesen Dingen im Netz.
Und Sie sind ja auch gerade auf der Republika. Ist das da auch ein großes Thema? Also wird sich darüber auch ausgetauscht unter den Kollegen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, gerne auch in Verbindung mit KI natürlich, also ein technischer Aspekt, der geeignet ist, das Problem noch mal etwas zu vergrößern. Man sollte aber dabei auch nicht aus dem Blick lassen, dass man solche Dinge natürlich auch immer für Lösungsansätze nutzen kann.
Lea Frühwirth, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.